Ja, ich hoffe, dass ihr alle dieses Angebot von Nikolai bzw. sein Hinweis ernst nehmt. Aber ich weiß ganz genau, wie schwer das ist, wenn man da so die 30 Gramm Wurst im Mund hat und dann steht man da jemanden und kennt ihn dann doch nicht. Und die Schwierigkeit ist ja nicht, sich niemanden hinzustellen. Die Schwierigkeit ist ja dann zu sagen, hallo, ich bin Matthias. Ich habe gerade 30 Gramm Wurst im Mund und ich kann mich ganz schlecht artikulieren damit. Wie fängt man denn so ein Gespräch an? Nun, ich hätte vielleicht einen Tipp für euch. Fangt doch mal damit an, mit dem letzten Buch, das ihr gelesen habt. Ihr sagt einfach, hallo, ich bin Frank und ich habe zuletzt das und das Buch gelesen. Wie auch immer ihr heißt. Und dann erzählt über ganz kurz, was euch an diesem Buch unheimlich gut gefallen hat, warum ihr es vielleicht überhaupt gelesen habt. Wer jetzt nicht so viel liest, der kann ja Musik nehmen. Ja, das ist, welcher Song ihm gut gefällt im Moment. Und dann kann man fragen, was hörst denn du gerne? Oder was liest denn du gerne? Und ihr werdet sehen, da entwickelt sich durchaus ein Gespräch. Vorausgesetzt, das Gegenüber hat auch den Mund leer. Aber über gute Bücher, da kann man sich unterhalten. Ich mich auf jeden Fall. Gute Bücher, das lese ich gerne, gerade bei dem Wetter auf der Terrasse sitzen, im Lehnstuhl und da so richtig die Seele baumeln lassen, ein gutes Buch zur Entspannung. Am liebsten lese ich einen Krimi, einen richtig guten Krimi oder einen Thriller, Bücher, wo so Spannung in der Luft liegt, wo das Böse dann trotzdem irgendwann komischerweise zum Guten wird, wo manche Verhandlungsstränge so ganz verworren laufen, man nicht weiß, wo man am Ende rauskommen wird, wie der Schluss denn laufen wird. Diese Bücher faszinieren mich. Und ich weiß, dass einige von euch auch solche Bücher lesen und lieben und sich darin verlieren können. Das ist begeisterungswürdig. Und eigentlich ist es die beste Voraussetzung, wenn ihr solche Bücher liebt, dass ihr heute Morgen dieser Predigt gut folgen könnt. Denn die Predigt heute Morgen, die hat eigentlich alle Zutaten für einen richtigen Krimi. Da gibt es verwirrende Details, verwirrende Aussagen, ein beinahe Lynchmord, Anschuldigungen und die Bibel beschreibt das mit einer gnadenlosen Realität. Man wird richtig hin und her geworfen in diesem Text. Wir sind nämlich in der Reihe angekommen, im letzten Teil in der Apostelgeschichte, im Kapitel 20 folgende. Und da geht es gar nicht mehr so sehr darum, wie das Evangelium konkret in einzelnen Städten verkündigt wird, sondern es geht um Paulus und seinen Weg nach Rom. Dort, wo er das Evangelium als Zeuge vertreten soll. Und mittendrin, beziehungsweise relativ noch am Anfang, setzt unser Text ein. Es sind eigentlich die ersten zwei Tage seiner Verhaftung in Jerusalem. Und Paulus, der weiß ja eigentlich schon, wo es hingeht. Der weiß schon, was kommt. Das haben wir in der letzten Woche gehört bei der Predigt von Frank Rieger. In seinem Gespräch mit den Ältesten von Ephesus, da wird nämlich schon sehr deutlich gesagt, dass er weiß, auf mich wartet Verhaftung, auf mich warten Fesseln, auf mich warten Schmerz und Leid. Und diese Geschichte geht bis nach Rom, der Machtzentrale, bis vor den Kaiser. Und der Text heute Morgen, der beschreibt eben diese ersten zwei Tage, die Gefangenschaft und die ersten Verhöre von Paulus. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen, diesen verwirrenden Text. Ich hoffe, ihr findet ihn genauso verwirrend wie ich. Ich lese die Verse Kapitel 22, die Verse 30 bis 23, 11 aus der Apostelgeschichte. Am folgenden Tag machte der Kommandant einen weiteren Versuch herauszubringen, was die Juden so gegen Paulus aufgebracht hatte. Er ließ ihm die Ketten abnehmen, gab Befehl, die führenden Priester und den ganzen jüdischen Rat zusammenzurufen und stellte Paulus vor die Versammlung. Paulus richtete den Blick fest auf die Versammelten und erklärte, Brüder, ich habe immer so gehandelt, dass ich mir vor Gott nicht das Mindeste vorzuwerfen habe. Und das bis zum heutigen Tag. Der oberste Priester Hananias befahl den dabei stehenden Dienern, Paulus auf den Mund zu schlagen. Da sagte Paulus zu ihm, Dich wird Gott schlagen, du übertünchte Wand. Du willst nach dem Gesetz über mich richten und lässt mich gegen alles Gesetz schlagen? Die Diener sagen, wie kannst du es wagen, den obersten Priester Gottes zu beleidigen? Paulus entschuldigte sich und sagte, ich habe nicht gewusst, Brüder, dass er der oberste Priester ist. Ich weiß wohl, dass in der Heiligen Schriften steht, ihr sollt ein Oberhaupt eures Volkes nicht verfluchen. Da Paulus wusste, dass die Anwesenden teils Sadduzäer, teils Pharisäer waren, rief er in die Versammlung hinein, Brüder, ich bin ein Pharisäer und komme aus einer Pharisäerfamilie. Ich stehe hier vor Gericht, nur weil ich daran glaube, dass die Toten auferstehen. Damit spaltete er den Rat in zwei Lager, denn Sadduzäer und Pharisäer fingen sofort an, miteinander zu streiten. Die Sadduzäer leugneten nämlich die Auferstehung der Toten. Und sie bestreiten auch, dass es Engel oder andere unsichtbare Wesen gibt. Die Pharisäer dagegen bekennen sich zum Glauben an beides. So kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung. Schließlich traten einige Gesetzeslehrer aus der Gruppe der Pharisäer vor und erklärten, wir können dem Mann nichts vorwerfen. Vielleicht hat ja tatsächlich ein Geist zu ihm gesprochen oder ein Engel. Der Tumult wurde am Ende so heftig, dass der Kommandant fürchtete, sie könnten Paulus in Stücke reißen. So ließ er aus der Kaserne eine Abteilung Soldaten kommen, die ihn herausholten und wieder dorthin zurückbrachten. In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm, nur Mut, wie du hier in Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun. Ich habe auf der Suche nach Inspiration einfach mal nach Predigten gesucht, die über diesen Text gehen. Und ihr werdet staunen, ich habe keinen gefunden. Vielleicht, weil dieser Text so verwirrend ist. Paulus, der ist jahrelang schon nicht mehr in Jerusalem gewesen. 3 Jahre vorher war er noch dabei, die Gemeinde in Jerusalem zu besuchen. Und es lag schon weit zurück, dass er dort als Zeuge von der Steinigung von Stephanus war. Aber das, was ihm jetzt hier begegnet, ist alles andere als ein altes Klassentreffen, wo man nette Anekdoten rausholt und mal sich noch an alte Zeiten zurückerinnert. Sein zweifelhafter Ruf, der eilt ihm schon voraus. Die Juden, sie sind ziemlich voreingenommen, was Paulus angeht. Und die Gläubigen in der Gemeinde in Jerusalem, die haben versucht, eben so ein bisschen die Schärfe rauszuholen. Sie haben ihm empfohlen, geh fasten, reinige dich für den Tempelgang. So wie ja das ein normaler, ordentlicher Jude das eben macht. Aber in den Augen seines Volkes ist Paulus schon lange kein ordentlicher Jude mehr. Innerhalb kürzester Zeit kommt es zu Tumulten. Paulus wird angegriffen und beinahe getötet. Das zum 8. Mal in seinem Leben. Und nur den römischen Soldaten ist es zu verdanken, dass sie einschreiten. Diese verhassten Besatzer, die retten ihn gerade noch so. Das ist nicht gerade schmeichelhaft für Paulus. Aber Gott ebnet ihm damit einen Weg nach Rom. Das ist das Gute in dem Schlechten. Der römische Kommandant, der tut mir ein bisschen leid in dieser ganzen Geschichte. Der hat nämlich so ein bisschen die miese Karte gezogen. Das ist der absolute Ahnungslose. Der hat nämlich keine Ahnung. Und der ist auch noch hilflos. Ahnungslos deshalb, weil er überhaupt nicht weiß, was geht. Wen er da überhaupt festgenommen hat. Und hilflos, weil alles, was er versucht, das irgendwie zu erhellen, irgendwie fehlschlägt. Zuerst versucht er, die Juden zu befragen. Was passiert? Er hat 5 Juden und 10 Meinungen. Und dann hat er sich gedacht, gut, wenn die schon mir schon nicht weiterhelfen, fragen wir doch mal den Paulus. Und zwar nach der üblichen Methode. Und das war die Geißel. Die Geißel, das war so ein Lederriemen und der war gespickt mit Metallstücken und Knochenstücken. Und am Ende gab es so einen hölzernen Griff. Und damit wurde derjenige, der zu verhören wurde, geschlagen. Aber anständig. Und es war nicht selten der Fall, dass diejenigen, die verhört wurden, am Ende als Krüppel aus diesem Verhör wieder rauskamen, wenn sie denn überhaupt am Leben blieben. Viele wurden getötet, genau bei diesem Verhör. Doch der Kommandant hat die miese Karte. Er kann ihn nicht verhören, weil Paulus ein römischer Bürger ist. Dumm gelaufen. So ein Sonderstatus, der ist gar nicht schlecht. Also ordnet endlich dieser Kommandant eine Verhandlung mit den obersten Priestern an und der hohe Rat, der muss springen. Alle hohen Priester, also die ganze Elite, das passt ihnen natürlich gar nicht. Die jüdische Instanz, die alle zivilen und religiösen Angelegenheiten regeln, die müssen auf den Befehl von einem Kommandanten, von einem römischen Kommandanten zusammenkommen. Man hat so seine Ehre, man lässt sich ungern herumkommandieren. Diese ganze Verhandlung, die hier beschrieben wird in unserem Text, die steht unter einem ziemlich schlechten Stern. Und da setzt der Text ein, und wenn man ihn das erste Mal liest, dann fragt man sich, ist das ein Zeugnis für Jesus? Oder ist das eine Beleidigung? Diese Verteidigung. Zeugnis oder Beleidigung? Das liegt anscheinend hier ganz eng beieinander. Die ersten 5 Verse, die haben es nämlich ganz schön in sich. Paulus beginnt hier seine Verteidigung mit einem Satz. 13 griechische Worte. Und dafür kassiert er gleich die erste Ohrfeige. Besser gesagt, er kriegt eine auf den Mund geschlagen. Und Paulus, was sagt er denn? Er sagt, ich habe in jeder Beziehung ein gutes Gewissen. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Jetzt mal schauen wir uns das mal diesen Paulus an. Stimmt denn das bitte? Was ist denn das für eine gewagte Behauptung hier, mitten in der Anhörung? Ist das nicht ein bisschen übertrieben, was der hier bringt? Das soll ein Zeugnis sein? Der soll Zeugnis geben von Jesus. Der kann doch reden von seiner Bekehrung. Und dann fängt er an mit seinem Gewissen, dass das rein ist. Und er ist sogar so davon überzeugt, dass er das später vor Felix noch einmal sagt. Am Statthalter. Da kommt man doch in Staunen. Denn wir kennen Paulus ja doch ein bisschen anders. Das war doch jemand, der durchaus ein schlechtes Gewissen haben könnte. Der sagt von sich sogar, er wäre der Schlimmste von allen. Der hat die Christen verfolgt, sie ins Gefängnis gebracht, sie genauso schlagen lassen, wie er beinahe geschlagen worden wäre. Wenn man diesen Satz von Paulus liest, dann muss man 2 Dinge berücksichtigen. Zum einen, Paulus spricht hier nicht von seinem ganzen Leben. Das braucht er gar nicht vorbereiten. Ausbreiten vor diesem Hohen Rat. Denn darum geht es nicht. Und wir müssen beachten, in welche Situation er die hineinspricht. Er wird nämlich nicht angeklagt für sein früheres Leben. Da hätten die wahrscheinlich gesagt, alles gut, kannst bleiben. Nein, er wird hier für das angeklagt, was nach seiner Bekehrung passiert. Nach seiner Umkehr. Die führenden Personen, die waren sich schon im Vorfeld klar, was das für ein Mann ist. Nämlich ein ordentlicher Jude, ein richtig ordentlicher, strenger Jude aus erstklassigem Haus. Und der ist in diese Sekte hineingeraten, die völlig unsittlich, die schädlich und gotteslästerlichen Christen. In diese Gesellschaft, die unrein ist, unheilig. Und für die kämpft er jetzt. Für diesen religiösen, christlichen Wahn. Dahinter können nur dunkle Mächte stecken, böse Mächte. Das ist die Haltung der hohen Priester, wenn sie das hören. Und Paulus sagt mit diesem ersten Satz Folgendes. Er sagt, ich weiß, wie ihr mich seht, aber ich stehe hier trotzdem frei, ob ihr es glaubt oder nicht, mit gutem Gewissen vor Gott und den Menschen. Ich stehe hier frei. Das ist provozierend. Und provoziert fühlt sich Hananias, denn der lässt ihn direkt auf den Mund, so eine Frechheit direkt bestrafen, indem er ihn auf den Mund schlägt. Und das ist eigentlich, und jetzt kommt der eigentliche nächste Eklat. Denn Paulus antwortet hier in einer Schärfe, ich frage mich, wer von euch so eine Schärfe aufbringen würde. Der sagt hier, Gott wird dich geschlagen, du getünchte Wand. Willst recht sprechen und handelst noch nicht mal danach. Und das sagt er zu dem obersten Priester. Das Pikante dabei ist, er hat sogar recht. Das Pikante ist, es stimmt. Ein jemand, der angeklagt ist, der darf noch nicht einmal geschlagen werden. Nicht bevor die Schuld bewiesen ist. Okay, er ist im Recht. Aber muss der Ton sein? Hallo? Wenn Angela Merkel kommt, mache ich sie doch auch nicht so an. Selbst wenn ich im Recht bin. Hier stellt sich doch die Frage, ob Paulus das nicht über sich ergehen lassen sollte. Der hat nämlich gerade vorher zu seinen Mitreisenden Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, wir werden verflucht, aber wir segnen. Wir werden verfolgt, aber wir dulden das. Und so hat auch Jesus auch getan, oder? Der hat sich geduldig dahingestellt und demütig alle Schläge ertragen, ohne ein Wort zu sagen. Soll man nicht die rechte Wange auch noch hinhalten, wenn die linke geschlagen wird oder andersrum? Wo ist denn da die christliche Demut? Sind Christen nicht Schafe, die unter Wölfe getrieben werden, um dort zerrissen zu werden? Und dann bitte so ein Satz. Paulus entspricht diesem Bild von Schaf und Wolf so gar nicht. Der macht eine klare Ansage zu seinem Recht. Wir müssen ein bisschen genauer hinschauen. Und wenn wir etwas genauer hinschauen, merken wir, Jesus hat das auch gemacht. Jesus hat das auch gemacht. Jesus steht nämlich vor dem Hannas, dem Hohepriester, der vor Hananias da war. Da steht er vor Gericht. Und auch da wird er von einem Diener geschlagen, weil er eben eine Frage gestellt hat, die in den Augen der Diener nicht so ganz würdig war. Und dann wird er gehauen. Aber richtig. Und da sagt Jesus Folgendes. Jesus sagt, was schlägst denn du mich? Habe ich irgendwas Unrechtes gesagt oder getan? Oh. Jesus? Doch nicht derjenige, der alles ganz demütig erträgt? Doch, demütig schon. Aber das Recht, das bleibt auch bestehen. Der Paulus, dem passiert hier Folgendes. In seiner Impulsivität macht er hier eine prophetische Aussage. Der spricht hier über Hananias eine prophetische Aussage aus. Also eine Vorhersage. Die Szene, die erhält sich nämlich, wenn man weiß, wer dieser Hohepriester ist. Und normalerweise würde man denken, ein Jude, Hohepriester, das muss jemand sein, der voll Gotteserfahrung ist, der Gott ganz nahe ist. Nun, dieser Hananias, der war 12 Jahre circa Hohepriester, der war jetzt nicht gerade das ideale Beispiel dafür. Im Gegenteil. Beschrieben wird er als absoluter Gierhals. Der ist mit seinen Dienern durch die Tennen gegangen, wo das Korn gedroschen wurde, und der fing schon an, dort das Zehnte abzumessen und für sich einzunehmen, obwohl es gar noch gar nicht fertig gedroschen wurde. Und für seine Gier wurde er sogar verspottet. Es gibt sogar Spottlieder auf ihn. Zum Beispiel der Psalm 24, Vers 7, dort steht, macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehen. Bekannt aus an Weihnachten ist dieser Vers bekannt. Ja? Für Hananias hat man diesen Vers ein wenig umgedichtet. Dann wird über ihn gesagt, macht die Tore weit und die Türen der Welt hoch, denn Hananias kommt und füllt sich seinen Bauch mit den himmlischen Opfergaben. Oh. Und das ist der Hohepriester? Hoppala. Die Gier und der Reichtum, den er hatte, die machten ihn zu einem extrem gefährlichen Mann, den man sogar nach seinem Rücktritt fürchten musste. Da hatte er immer noch Einfluss. Und hatte auch keine Skrupel davor, Gewalt und Attentate zu verüben auf Menschen, die ihm nicht passten. Hauptsache, es diente seinen Zielen. Das wird vielfach berichtet. Und seine Söhne waren genauso. Alles andere als ein Musterhohepriester, könnte man sagen. Und Paulus spricht hier eine Prophetie über diesen Mann aus. Zum einen nennt er ihn eine getünchte Wand. Das ist eine Aussage, die habe ich von euch noch nie gehört. Ist auch ein bisschen älter. Der Hesekiel beschreibt genau diesen Spruch zuallererst, in Hesekiel 13. Da nennt er nämlich auch jemanden, ihr seid getünchte Wände. Was heißt das? So eine getünchte Wand war nichts anderes als eine Wand, die extrem instabil war. die hin und her wankte, wo nichts dahinter war, keine Stütze, die stand nicht fest. Aber man hat diese möglichst schön mit weißer Farbe bestrichen, sodass sie wunderschön aussah, aber nichts dahinter ist. Dass sie umfällt bei jeder kleinen Brise. Jesus nimmt dieses Bild auf, der sagt auch an einer Stelle, ihr Pharisäer, ihr seid getünchte Gräber. Er erweitert dieses Bild noch ein bisschen. Er sagt, ihr seid voller Knochen, außen schön und innen tot. Paulus nimmt dieses Bild wieder auf, und zwar für Hananias. Der sagt, du bist wie so eine Filmkulisse. Wunderbar schön von vorne anzusehen. Und wenn ein Windhauch kommt, fällst du um. Hinter dir steht nichts. Schön anzusehen, nichts dahinter. Und da sagt er noch was. Gott wird dich schlagen. Gott wird dich schlagen. Und wisst ihr was? 66 nach Christus, beim großen Aufstand, passiert genau das. Dieser Hananias ist eigentlich ein Feigling. Der versteckt sich vor den Nationalisten, vor den Juden, mitten in einem Aquädukt. Und als dieser Krieg am Wüten ist, da entdecken ihn diese Nationalisten, die schleifen ihn da raus und schlagen ihn und seinen Bruder richtig tot. Gott schlägt diesen Mann. Gott redet hier durch diese impulsive Art von Paulus. Und selbst dieser erschreckende Einwand der Diener in Vers 4, die sagen, oh, du hast den Hohepriester hier aber ganz schön angegangen. Dem beantwortet Paulus sehr ironisch. Das ist Ironie. Tut mir leid, aber ich konnte beim besten Willen keinen Hohepriester da entdecken. Steht hier einer? Wenn ja, dann tut's mir leid. Ich kann keinen entdecken. Aber ich weiß ganz genau, was Recht ist. Und Recht ist, dass ich die Obersten achte, selbst wenn sie es noch nicht mehr verdient haben. Diese Szene, die zeigt ein Licht darauf, wie Paulus mit der Obrigkeit umgeht. Und es gibt uns eine Möglichkeit zu schauen, wie wir auch mit Obrigkeiten umgehen sollen. Das Erste, was hier nämlich gezeigt wird, wir brauchen keine falsche Unterwürfigkeit zu zeigen. Christen sind keine Menschen zweiter Klasse. Man darf sein Recht einfordern. Wir müssen nicht irgendwie demütig und still alles ertragen, wenn auf uns rumgeschlagen wird. Wir gehören genauso zum Recht wie alle anderen. Keine falsche Demut. Die brauchen wir nicht. Die ist völlig unangebracht. Wir dürfen eintreten für das Gute. Und das Zweite, was passiert, Paulus weist auf Unrecht hin. Der sagt, Recht muss Recht bleiben. Und keiner darf sich darüber stellen, es sei denn, er ist Gott. Recht muss Recht bleiben. Und er weist auf Unrecht hin. Und ich glaube, das haben wir häufig verlernt, auf Unrecht hinzuweisen, aufzustehen und zu sagen, nein, das ist nicht richtig, das passt nicht. Und Gott wird uns die richtigen Worte dafür geben. Benennt Unrecht, sagt er. Und ein Drittes wird auch noch gesagt. Ehre, wem Ehre gebührt. Paulus weiß sehr wohl, dass er diesen Hohepriester ehren soll, dass Gott das sogar befiehlt. Deswegen kommt auch eine Entschuldigung an alle. Paulus, der stellt sich voll zum Gesetz. Und Petrus, der sagt das später auch, ehrt den König. Fürchtet Gott und ehrt den König. Was heißt denn das für unsere Frau Merkel? Ich will hier keine Parteipolitik aufrühren. Aber ehrt den König, ehrt den Kanzler. Wir haben häufig nicht gerade die besten Worte für unsere Frau Merkel über. Und für ihre Amtskollegen schon gar nicht. Wie haltet ihr das mit der Obrigkeit? Mit diesen provokanten Sätzen, die Paulus hier sagt, dass man den Führer achten soll. Wie haltet ihr das mit der Demut? Ich wäre ja gern dabei bei euren Diskussionen im Hauskreis über genau diesen Text. Es verspricht spannend zu werden. Diese erste Szene, die ersten 5 Verse, die haben schon total in sich. Aber die Szene ist noch nicht beendet, sie geht direkt weiter. Und da geht es immer noch ums Eingemachte. Ist es ein Zeugnis oder ist es Politik, die Paulus hier macht? Zeugnis oder Politik? Paulus rückt die Auferstehung in den Blickpunkt. Wenn man die Verse liest, kann man den Eindruck bekommen, hier steht ein abgebrühter Politiker, ein abgebrühter Machtmensch vor Gericht. Der Lukas, der beschreibt hier die Überlegungen von Paulus. Der weiß nämlich ganz genau, dass hier nicht nur Römer und der Hohepriester sind, das wäre leicht. Den hat er ja schon im Griff. Hier sitzen auch zwei unterschiedliche Parteien. Zum einen die Sadduzäer, die leugnen, dass Gott irgendwie in die Geschichte eingreift, in diese Welt eingreift. Die denken nicht an Wunder. Für die ist alles natürlich. Auferstehung? Nö. Engel gibt's nicht. Übernatürliches? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Erinnert mich an heutige Zeiten. Sie glauben nur an die Moral, die Tora. Das waren die Aristokraten bei den Priestern. Und dann gab es noch die Pharisäer. Die kennen eine echte Hoffnung. Sie glauben, dass Gott eingreift. Sie glauben, dass Gott Wunder tut, dass es Engel gibt, dass es die Hoffnung der Auferstehung gibt. Und genau da setzt Paulus an. Die Pharisäer halten vielleicht die Botschaft von Jesus Christus als dem gestorbenen und auferstandenen Herrn für einen absoluten Irrtum. Aber es gibt ein letztes Band, was Paulus und die Pharisäer verbindet. Nämlich er ist Pharisäer und sie sind Pharisäer. Er ist Pharisäer von Herkunft und von seiner strengen Erziehung her. Und sie sind Pharisäer und sie glauben das Gleiche, nämlich die Auferstehung von den Toten. Und das kann kein todeswürdiges Vergehen sein. Und deswegen, aus diesem Grund sagt er, ich darf von euch nicht verstoßen werden, denn wir glauben eigentlich an das Gleiche, auch wenn ihr es noch nicht erkannt habt. Die Auferstehung von Jesus ist der allerletzte Trumpf, der allerletzte Bezugspunkt, das letzte Band zwischen ihnen. Und der greift sogar. Denn Pharisäer stehen auf und sagen, wir finden nicht, dass er was Schlimmes getan hat. Es kann ja sein, dass da was passiert ist. Was auf den ersten Blick so wirkt wie absolutes, kaltes Kalkül, ist eigentlich ein Argument, ein Zeugnis. Der Versuch von Paulus, noch einmal sein Volk zu erreichen. Später bei Felix wird er genau dieses Argument wiederholen. Das ist also nicht einfach nur Kalkül, nicht einfach nur ein verschlagener Schachzug, den er hier tut. Er will die Obersten des Volkes erreichen mit dem Kern des Evangeliums, dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist der Kern, an das wir glauben. Ohne Auferstehung gibt es bei uns keine Hoffnung. In 1. Korinther 15, da spricht Paulus eben genau davon. Da sagt er nämlich, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube ganz vergeblich. Euer ganzer Glaube ist vergeblich. Alles ist umsonst. Euer Glaube ist umsonst. Wir haben umsonst gelebt. Vor einiger Zeit habe ich bei den Delfinen ausgeholfen. Das ist die Kindergruppe der ersten und zweiten Klasse. Und ich muss sagen, ich bin immer noch gerne da unten, denn es macht einfach Spaß, wenn man mit denen über Geschichten spricht. Und wir hatten das Thema Auferstehung und Himmelfahrt. Und ich habe ihnen das so erklärt, in schillernden Farben die Geschichte erzählt, wie Jesus auferstanden ist und dann zum Himmel aufgefahren ist. Und dann haben wir da ein Bild gemalt zu und irgendwann haben wir darüber diskutiert und da sagt ein Kind, 6 Jahre, hä? Das geht ja gar nicht. Wisst ihr, Kinder sind ehrlich und absolut direkt. Und das liebe ich. Und das Schlimme ist, das stimmt. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Menschlich gesehen völlig ausgeschlossen. Das stimmt nicht für uns Menschen. Denn Gott greift ein. Genau daran glauben wir. Wir glauben, dass Gott hier eingegriffen hat bei Jesus, der eigentlich schon stinken müsste in seinem Grab, dass Gott diesen toten Menschen auferweckt und zu sich holt. Wir glauben, dass die Auferstehung nicht nur eine Metapher ist, irgendein Bild für etwas, das nicht seine Lehre auferstellt. Wir glauben, dass Jesus leibhaftig mit ganzem Körper auferstanden ist, weil Gott ihn gerufen hat. Daran ist unsere Hoffnung geknüpft, an diese Unmöglichkeit, weil dieser Gott eingreift in unseren Alltag. An diese Unmöglichkeit glaubt auch Paulus. Und auch wir. Ohne diesen Kern brauchen wir nichts glauben. Diesen Kern, dem müssen wir festhalten. Ich gehe am liebsten auf den Friedhof und stelle mir das vor, was dafür eine Kraft wirkt. Denn das hat Auswirkungen auf mich selber. Das hat Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich an einen Gott glaube, der die Toten auferwecken kann, dann glaube ich auch, dass dieser Gott meine Schuld, das, was ich verbockt habe, ohne Probleme wegnehmen kann. Wenn dieser Gott Menschen auferwecken kann, dann glaube ich, dass dieser Gott größer ist als meine eigenen Schwierigkeiten, dass er mich dort rausholen kann. Und wenn dieser Gott so groß ist, dass er einen Menschen lebendig machen kann, dann kann er auch mich lebendig machen. Dann gehöre ich mit zu dieser Hoffnung. Und dann bin ich größer als meine Probleme, weil ich mich an diesen Gott gebunden fühle. Wirst du auch mutig mit dieser Kraft im Rücken? Spürst du etwas von dieser befreienden Auferstehungskraft, dass die in deinem Leben wirkt? Welche Auswirkung hat das bei euch? Paulus bekommt in dieser Auferstehungskraft die Hoffnung mitten in diesem Kreis voller wütenden Menschen. Er hat Hoffnung. Hoffnung auf Leben. Die Diskussion da ist so hitzig, die kriegen sich so an die Köpfe, dass der Kommandant mal wieder Schiss kriegt. Mal wieder ist er hilflos, der braucht wieder ein paar Leute, um Paulus da rauszuholen und ihn auf die Burg Antonia zurückzubringen, da wo er in Sicherheit ist. Und dann wird es ruhig. Es wird Nacht. Und dann kommt Gott. Gottes Zusage für ein klares Zeugnis. Aus diesem unglaublichen Zeugnis, was man hier lesen kann, wird ein klares Zeugnis. Es ist wohltuend zu lesen, dass nach diesem unglaublichen Tag, wo Paulus beinahe zweimal getötet wird, dass Jesus selber zu Paulus kommt. Und man merkt, dass trotz Auferstehungshoffnung, trotz rhetorischer Erfahrung, trotz einem brillanten Verstand, dieser Paulus nach zwei Tagen voller Gewalt, voller Feindseligkeit, Paulus nach dieser Zeit ziemlich am Ende ist. Er ist isoliert, hat keinen Kontakt zu seinen Freunden und Geschwistern nach draußen. Die dürfen ihn nicht im Verlies besuchen. Und genau da sitzt er jetzt. Kraftlosigkeit, bohrende Fragen, ob er jemals sein Volk wieder sieht, vielleicht sogar Trauer, das beschäftigt ihn gerade. Und Gott kommt. Gott kommt und macht Mut. Hab Mut, du wirst mein Zeuge sein bis nach Rom. Da kommen zwei Dinge durch. Zum einen kommt durch, dass Gott dabei bist. Paulus, du bist nicht allein. Ich gehe mit. Ich halte dich. Ich gebe dir die Kraft. Ich gebe dir die Worte, die du brauchst. Ich bin bei dir. Hab Mut. So eine Zusage könnten wir auch manchmal gebrauchen. Und er sagt dir aber auch noch ein zweites. Dein Weg, der ist noch lang nicht am Ende. Dein Weg geht weiter. Da kommt noch mehr. Aber der Anfang ist gemacht. Es werden Zeiten kommen, die werden tief gehen. Es werden Zeiten kommen, wo du Hochphasen hast. Es werden Zeiten kommen, in denen du ungeduldig da sitzt. Aber ich, Jesus, verlass dich nicht. Er ist in der Burg Antonia, in diesem Verlies, genauso wie bei irgendeiner Gemeindegründung in Ephesus oder in Korinth oder wo auch immer. Jesus ist da, egal ob auf tosendem Meer, ob vor dem Kaiser oder sonst wem. Jesus ist da. Jesus ist da, egal wo du stehst, egal ob im Gottesdienstraum, ob du zu Hause stehst, im Krankenhaus, im Arbeitsplatz, an der Uni, wo auch immer. Ob du in den Urlaub fährst oder ob du arbeitest, Jesus ist da. Hab Mut, geh vorwärts, sei mein Zeuge. Brauchst du auch so eine Zusage von Gott? Hab Mut. Dann lass dir das zusagen nachher im Gebet hier vorne. Lass dir zusagen von anderen Menschen, dass Gott bei dir stehen möchte, wenn du ihn dazu einlädst. Jesus ist da. Der steht bei dir, egal wo du stehst. Das ist kein fiktives Buch. Das ist keine ausgedachte Geschichte. Das ist das, was Paulus erlebt. Und auch das, was wir erleben können. Das ist Realität. Jesus ist da. Hab Mut. Amen.